Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Bounden Hit Podcast. Mein Name ist Lady Julina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. Heute erfährst du alles zum Thema Atemkontrolle. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, regelmäßig vorbeischaust, vielleicht sogar das ein oder andere Sternchen oder eine Rezension da lässt, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Und unten in den Shownotes habe ich euch nochmal den Link zum Blogartikel verlinkt, wenn du lieber liest statt hörst. Und es lohnt sich auch so aufgrund der BDSM-Geschichten, einem geplanten E-Book und Co. dort vorbeizuschauen, ohne lästige Werbung und Pop-Ups. Das extreme Spiel mit Vorlage eines berühmten BDSM-Romans und die daraus resultierenden Folgen. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere meinen Tick bezüglich Criminal Minds. Ich liebe Criminal Minds. Und da wurde jetzt unter anderem schon wieder eine sehr, sehr neue Folge der aktuellen bzw. vergangenen Staffel ausgestrahlt bezüglich Atemkontrolle. Ja, das endet meist nicht so nett. Und es wird gerade in dieser Folge ja mit BDSM, einem bekannten BDSM-Bestseller, in Verbindung gebracht. Und dadurch, dass es immer wieder behandelt wird, habe ich so das Gefühl, ja, vielleicht sieht es der ein oder andere, findet das ganz heiß und probiert das mit seinem Partner zu Hause. Dennoch sollte man niemals vergessen, dass, ja, gerade die Atemkontrolle ein Ding ist, was sehr, sehr gefährlich enden kann. Deswegen möchte ich ganz gerne aufklären über die Atemkontrolle. Keine andere BDSM-Technik ist so heiß diskutiert wie Atemkontrolle. Es ranken sich natürlich einige Mythen darum. Es ist mit vielen Risiken behaftet und entweder man liebt es oder man hasst es. Doch wenn man die Atemkontrolle ganz sicher durchführen möchte, sollte man über die Möglichkeiten und die Risiken aufgeklärt sein, dass sowohl der aktive als auch der passive Partner letztendlich auch Lust verspüren können. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass besonders der aktive Part genau weiß, was er tut, dass er die körperlichen Reaktionen seines Partners kennt und einschätzen kann. Außerdem sollte aber er auch über den körperlichen Zustand, also den Gesundheitszustand seines passiven Partners, fängt ja schon wieder gut an, informiert sein. Deshalb gilt, wie bei jeder anderen BDSM-Technik, man sollte erst einmal genau darüber sprechen, bevor man sie durchführt. Aber ich sage gleich vorab, gerade in der Schwangerschaft oder bei Lungenfunktionsstörungen sollte man grundsätzlich auf die Atemkontrolle verzichten. Was bedeutet Atemkontrolle eigentlich? Man kann es eigentlich in zwei unterschiedliche Techniken unterscheiden. Zum einen unterbricht man die Blut- oder Sauerstoffzufuhr zum Gehirn oder reduziert diese. Eigentlich spricht man dann eher von einer Blutzufuhrkontrolle, aber dennoch wird es unter den Oberbegriff Atemkontrolle geführt. Oder aber als zweites, man reduziert den Nachschub an Frischluft zu den Lungen. Halt, das bedeutet, der Körper an sich bekommt keinen oder wenig Sauerstoff. Durch den entstehenden Sauerstoffmangel im Gehirn setzt dann eine gewisse Euphorie ein. Dies äußert sich unter anderem durch vermehrte Ausschüttung von Adrenalin oder verwandter Substanzen. Ja, dieser Körper deutet dann diesen Mangel an Sauerstoff als Alarmsignal und er aktiviert dann ganz automatisch Mechanismen im Körper, wie zum Beispiel Schwindel oder veränderte Bewusstseinslage, die gerade bei erotischen Kontexten als sehr stimulierend empfunden werden können. Aber auch für den aktiven Partner an sich ist diese Praktik sehr, sehr aufregend. In welcher Hinsicht? Ja, das sollte jeder für sich selbst herausfinden. Wie bereitet man sich auf die Atemkontrolle vor? Erst einmal, es ist wirklich dringend zu empfehlen, einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren, um genau zu wissen, wie man sich im Falle der Fälle verhalten sollte. Weil immerhin, geht etwas schief, muss man binnen Sekunden reagieren. Deshalb ist aufgefrischtes und fundiertes Wissen eine wichtige Grundlage. Gerade im Bereich der Herz-Lungen-Wiederbelebung sollte man besonderes Augenmerk darauf legen. Da gibt es übrigens beim Deutschen Roten Kreuz einen speziellen Kurs, der nennt sich HLW-Schein und lässt sich an vielen Institutionen für kleines Geld erlernen und kann im Fall der Fälle wirklich lebensrettend sein. Es sollte darauf geachtet werden, dass der passive Partner nicht fixiert wird. So hat er auch die Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Und selbst wenn man es letztendlich ja machen möchte, weil es einen besonderen Kick verschafft, sollte man darauf achten, dass die Hände nicht fixiert werden und sie sollten sich daher auch im Sichtfeld des aktiven Partners befinden. So kann er halt durch Handzeichen sich bemerkbar machen. Außerdem ist die Atemkontrolle keine Technik, die man mit Fremden ausüben sollte. Natürlich, der Fremde kennt ja nicht die Reaktionen des Partners und weiß vielleicht nicht um die Risiken. Und ja, deswegen kann man es auch nicht genau einschätzen. Und was auch selbstverständlich eigentlich sein müsste, ist, dass der passive Partner niemals allein gelassen wird, nicht einmal für Sekunden. So, dann das Thema Unmacht. Eine nahende Unmacht kann man unter anderem an einem schwindenden Muskeltonus erkennen. Das bedeutet, der Körper, ja, der wird ganz weich und es macht sich durch Lidflattern oder zum Beispiel auch rollende Augen bemerkbar. Allerdings, ja, wie bei allem, die Reaktionen sind von Mensch zu Mensch verschieden und dadurch muss man wirklich streng beobachten. So kann man beispielsweise ein klapperndes Instrument wie ein Schlüsselbund zum Beispiel in die Hand des passiven Partners legen und im Falle einer nahenden Ohnmacht wird er diesen Schlüssel fallen lassen und damit sofort aufmerksam machen. Es gilt, wie immer, langsam und behutsam beginnen und doch lieber zu früh aufhören, denn alles andere ist bei der Atemkontrolle definitiv lebensgefährlich. Man sollte derartige Praktiken auch niemals alleine oder an sich selbst durchführen. Welche Risiken treten bei der Atemkontrolle besonders auf? Bei der Sauerstoffunterversorgung des Körpers kommt es halt zu einer Schädigung des gesamten Organismus. Oder kann es kommen. Dabei sind Herz und Gehirn besonders gefährdet. Bewusstlosigkeit oder Ohnmacht. Gerade bei dieser Praktik hat man ein erhöhtes Risiko der Ohnmacht. Im Normalfall geht von einer Ohnmacht an sich keine Schädigung aus, weil körpereigene Reflexe noch funktionieren, wie zum Beispiel das Erbrechen. Beendet man die Atemkontrolle sofort beim Eintreten der Ohnmacht, sollte der passive Partner auch kurze Zeit später wieder aufwachen, spätestens jedoch nach 30 Sekunden. Manchmal kommt es während einer Ohnmacht zu Zuckungen oder Krämpfen. Daher ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass er sich nicht verletzen kann in dieser Zeit. Ruhe bewahren, eine feste Umarmung schaffen dann schon eine sichere Atmosphäre. Gefährlich allerdings wird es, wenn die Ohnmacht in tiefe Bewusstlosigkeit übergeht. Denn bei einer Bewusstlosigkeit funktionieren die körpereigenen Reflexe nicht mehr. Dann kann es zum Beispiel dazu kommen, dass bei der Erschlaffung der Muskulatur der passive Part an der eigenen Zunge erstickt oder auch der Atemreflex kann betroffen sein. Das bedeutet, wacht er nicht binnen 30 Sekunden auf, sollte man unverzüglich einen Notarzt konsultieren. Doch wie lange dauert es eigentlich von Ohnmacht zur Bewusstlosigkeit? Ja, das ist in sehr, sehr vielen Medien wird es unterschiedlich dargestellt, von 60 bis zu 240 Sekunden. Deswegen sollte man eigentlich den Sauerstoffmangel von mehr als 60 Sekunden vermeiden. Dennoch sollte es dazu kommen, sollte man die Erste-Hilfe-Maßnahmen beherrschen und durchführen, bis der Notarzt eintrifft. Im Regelfall, also normalerweise, kommt es nicht zu bleibenden Schäden nach einer Ohnmacht. Wird das Gehirn aber länger als 3 Minuten nicht durchblutet, treten irreparable Schäden auf oder aber Hirnschlag oder der Tod können dann letztendlich die Folge sein. Auch mehrere Ohnmachten hintereinander können zu Schädigungen des Gehirns führen, meine Lieben. Deshalb sollte man eigentlich immer darauf achten, es gar nicht zur Ohnmacht kommen zu lassen und frühzeitig abzubrechen. Welche Techniken bei der Atemkontrolle gibt es? Das Spektrum ist eigentlich weit gefächert. Ich stelle euch jetzt mal die gängigsten Techniken für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis sowie die Techniken, die man auf gar keinen Fall betreiben sollte, einmal vor. Techniken für Anfänger. Atemkontrolle auf Befehl. Das ist eigentlich die harmloseste Variante, denn wenn man den passiven Partner befiehlt, mit dem Atem aufzuhören, holt er vielleicht tief Luft und unterdrückt es dann. Allerdings dieses bewusste Konzentrieren darauf, den Atemreflex zu unterdrücken, führt zu einem Sauerstoffmangel im Blut. Der Sauerstoffgehalt wird gesenkt und irgendwann, wenn das dem Körper zu viel ist, dann setzt dieser Reflex automatisch wieder ein. Deswegen kann man diese Technik eigentlich zum Ausprobieren ganz gut benutzen. Face-Sitting. Der Aktive setzt sich auf das Gesicht des Passiven. Dadurch wird die Atmung eingeschränkt oder aber komplett verhindert. Natürlich sollte man auf gar keinen Fall das gesamte Körpergewicht einsetzen, da die Gefahr von Knochen oder sogar einem Genickbruch besteht. Allerdings, wenn man sich dann mit Blick in Richtung des Körpers des passiven Partners setzt, hat man dennoch die Atmung im wahrsten Sinne des Wortes im Auge. So kann man beispielsweise auch die Hand auf den Brustkorb legen und den Herzschlag prüfen. Und mit ein wenig Übung findet man das eigentlich schon sehr gut heraus, wie sich der Passive letztendlich verhält. Und durch simples Aufstehen wird die Reduktion des Atmens wieder verhindert. Belastung des Brustkorbs. Durch Gurte oder das eigene Körpergewicht, durch eine feste Umarmung oder das Drauflegen. Möglichkeiten gibt es hier viele. Allerdings besteht die Gefahr von Knochenbrüchen, das Einklemmen von Nerven oder ganz und gar ein Bandscheibenvorfall. Deswegen immer Vorsicht walten lassen. Hand over Mouth. Wird auch umgangssprachlich HOM genannt. Bei dieser Technik hält der Aktive dem Passiven mit beiden oder einer Hand die Nase und den Mund zu und verhindert so das Luftholen. Führt man das Ganze korrekt durch, ist es eigentlich mit wenig Risiken behaftet. Man sollte darauf achten, dass man nicht durch rohe Gewalt die Nase bricht. Und durch das Entfernen der Hände ist das Atmen ja wieder problemlos möglich und man kann diese Technik sofort abbrechen. Allerdings, bei den ersten Versuchen, den Partner nicht fixieren, dann kann man wenigstens sich bemerkbar machen. Techniken für Fortgeschrittene. Masken. Ja, die Masken sind schon eine gute Variante, um die Luftmenge einfach zu variieren, zum Beispiel je nach Länge und Durchmesser des Schlauches. Ja, viele mögen das Gefühl vom Maskentragen nicht so wirklich, weil sie nicht wissen, wann ihnen wieder Luft zur Verfügung steht, ohne dabei eigentliche körperliche Gewalt zu spüren. Für manche wirkt dieses Szenario besonders bedrohlich. Ja, aber beim aufsteigenden Vertrauensverhältnis zwischen den Partnern ist das eine sehr, sehr gute Methode. Allerdings muss hier der aktive Partner wirklich aktiv werden, um die Luftzufuhr wieder zu ermöglichen. Und man sollte den Passiven nicht fixieren, sollte die Möglichkeit, die Maske auch schnell mal selbst zu entfernen. Tüten und Folien. Hier spricht man auch oft vom sogenannten Bagging. Dabei wird eine luftundurchlässige, aber in der Regel durchsichtige Plastiktüte über den Kopf des Passiven gezogen und vielleicht sogar mit Klebeband verschlossen. Bei dieser Variante ist es eigentlich sinnvoll, nochmal eine Verbandsschere griffbereit zu halten. Ihr wisst, die ist an der Spitze abgerundet. Die durchsichtige Tüte wird aufgrund des Blickkontaktes sehr gerne angewendet. Außerdem kann man über den Blickkontakt dann auch kommunizieren. Eine andere Möglichkeit ist aber das Einwickeln des Kopfes oder des gesamten Körpers in Frischhaltefolie. Es ist aber wichtig, dass das dann ausreichend getrunken wird, weil automatisch ein Flüssigkeitsverlust entsteht. Und ein ausgeglichenes Temperaturverhältnis sollte herrschen, dass es nicht zu einem Hitzeschock kommt. Ebenso Fixierung um den Hals sollte man grundsätzlich vermeiden bezüglich des Carotis-Sinus-Reflexes. Ich habe dazu schon mal in einem anderen Podcast etwas gesagt. Außerdem kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Auch bei dieser Technik muss der Aktive dann durch direktes Agieren die Atmung wieder ermöglichen. Deshalb ist es wirklich immer empfehlenswert, den passiven Partner so zu fixieren, dass er durch eigenständiges Handeln auch im Notfall der Situation entkommen kann. So kann man zum Beispiel eine Seilschlaufe in Griffweite bringen und durch einfaches Ziehen wird die komplette Fesselung gelöst. Spiele mit Wasser. Hierzu zählen alle Techniken, bei denen Wasser eine entscheidende Rolle spielt. Zum Beispiel beim Unterwasserdrücken besteht allerdings die Gefahr, dass Wasser in die Lungen gelangt. Das ist nicht nur unangenehm, sondern zum Teil auch lebensgefährlich. Legt man ein Tuch auf die Nase und den Mund, welches nach und nach mit mehr Wasser gedrängt wird, also nicht mit mehr Wasser, nicht aus dem Ozean, sondern mit mehr, ne, mit einer größeren Menge, wird das Luftholen dann erheblich beschwert. Diese Technik nennt man übrigens auch Waterboarding. Wird das Tuch schrittweise befeuchtet, erweckt es das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ist es hingegen komplett durchtränkt, bekommt man tatsächlich keine Luft mehr. Achtet darauf, dass der Kopf immer unterhalb des Brustkorbes liegt. Dadurch wird das Eindringen von Wasser in der Lunge verhindert und das Risiko somit schon minimiert. Wendet man diese Technik richtig an, ist sie relativ ungefährlich. Außerdem kann man durch bloßes Entfernen des Tuches wieder die Sauerstoffzufuhr ermöglichen. Nicht den Partner so fixieren, dass er im Falle des Falles das Tuch nicht selber entfernen kann. Ebenso sollte immer nur Trinkwasser und kein Salzwasser benutzt werden. Techniken für Profis. Abdrücken der Halsschlagader. Hiermit kann man einen unmittelbaren Rauschzustand erreichen. Es kommt zur lokalen Sauerstoffunterversorgung im Hirn. Eine Schädigung des Herzens ist daher eher unwahrscheinlich, da ja keine Unterversorgung im gesamten Körper gegeben ist. Beim kompletten Abdrücken der Halsschlagader kann es, je nach Mensch, bereits nach 8 bis 15 Sekunden zur Ohnmacht kommen. Also gilt halt gerade bei dieser Praktik erhöhte Vorsicht. Dennoch kann man keine verbindliche Zeitangabe machen. Deswegen ist es am sichersten und ungefährlichsten, nach spätestens 5 Sekunden aufzuhören. Außerdem sollte man bei dieser Praktik keinesfalls zur Ohnmacht kommen lassen, sondern man sollte immer vorher aufhören. Es ist sowieso ohnehin viel schöner, wenn man abdrückt, aufpasst, Blutzufuhr wieder ermöglicht und dann erneut beginnt. Damit erhöht man den Erregungszustand und das wird ganz gerne als sogenanntes Fliegen beschrieben. Aber dennoch, man sollte nicht übertreiben und den Partner zuvor kennen. Würgen. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, aber alle haben dennoch eins gemeinsam. Durch das Strangulieren des Halses mit der Hand oder anderen Hilfsmitteln wird die Blut- und somit Sauerstoffzufuhr zum Gehirn verhindert und sogar die Lungenatmung eingeschränkt. Außerdem besteht die Gefahr, den Kehlkopf einzudrücken und das endet in den meisten Fällen tödlich. Deshalb drückt man niemals von vorne direkt auf den Kehlkopf, sondern immer seitlich oder oberhalb davon. Wirkt man oberhalb, sollte man nicht zu viel Druck auf das Zungenbein ausüben. Außerdem wegen Carotis Sinus Reflex. Man sollte wirklich, wenn man entsprechend veranlagt ist, darauf verzichten, denn das führt zur sofortigen Ohnmacht und vorübergehenden Herzzustand und einen starken Abfall des Blutdrucks mit darauf folgender Bewusstlosigkeit. Dieser Effekt tritt übrigens meistens auf, wenn man Druck auf die Karotisgabel ausübt. Man befindet sich am besten beim Hausarzt, da kann man herausfinden, ob man entsprechend veranlagt ist. Da kann man einfach sagen, man hat vor, Kampfsport auszuüben und er soll doch mal untersuchen, ob man letztendlich über diesen Carotis-Sinus-Reflex verfügt. Und sollte man unter diesem Phänomen leiden, sollte man auf derartige Spiele beim Würgen verzichten. Techniken, von denen eher abgeraten wird. Abdrücken der Luftröhre. Der aktive Part greift beim passiven unterhalb des Kehlkopfes vorne um den Hals und übt somit Druck in Richtung Nacken aus. Da kommt es oft zu Hustenanfällen. Außerdem ist das Risiko, durch zu festes Abdrücken die Luftröhre zu schädigen, gegeben. Und Verletzungen der Luftröhre sind lebensgefährlich. Am Hals aufhängen. Wiegt die Person plus 45 Kilo, ist das Risiko vielleicht noch kalkulierbar. Aber wiegt die Person deutlich mehr, kann man nicht durch einfaches Hochheben denjenigen aus der Situation befreien. Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko des Genickbruchs. Deshalb ist diese Technik nicht empfehlenswert. Das war's jetzt an der Stelle mit der Atemkontrolle. Mich würde natürlich interessieren, ob der ein oder andere das schon mal praktiziert hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben und eure Meinung dazu abgeben. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast kostenlos abonniert. Unten in den Shownotes findet ihr den Link zum Blogartikel. Besucht auch gerne mal den Blog. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!